Ich finde solche Beispiele einfach so wunderbar cool, weil es einfach zeigt, hey, Kommunalpolitik ist keine alte weiße Männerpolitik, sondern ist das, was du, wo du vor Ort etwas verändern kannst und wo du vor Ort für die Demokratie einstehen kannst. Ein Mensch sagt etwas Populistisches, braucht dafür 5 Sekunden, diesen Satz zu sagen. Um das zu dechiffrieren, brauchen wir aber manchmal mehr als 3 Minuten und du musst es wissen in dem Moment. Ich glaube, dass vor allem Plattformen gerade in die falsche Richtung laufen. Instagram, also Meta, möchte Politik ja einschränken. Ich glaube, was eingeschränkt werden muss, ist Rechtsextremismus. Alles, was demokratiefeindlich ist, darf auf diesen Plattformen nicht stattfinden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zukunftgerecht-Podcasts der Friedrich-Ebert-Stiftung. Neu und frisch auf die Ohren. Ich freue mich sehr auf eine sehr engagierte, sehr umtriebige Gesprächspartnerin. Herzlich willkommen, Sally Lisa Starken.
Dankeschön, ich freue mich richtig über die Einladung. Ich bin schon ganz gespannt, was wir uns heute erzählen, Christian.
Ja, ich bin auch gespannt und neugierig und ich muss dir sagen, du hast mich im Vorfeld durchaus beschäftigt, weil ich überlegt habe, vielleicht kennst du das, wenn man einen Gast hat, weil ich überlegt habe, wie ich dich gut anmoderieren kann. Und ich finde, das ist gar nicht so leicht, weil du so viel machst. Du bist Podcasterin, Autorin von Büchern, Feministin, Sozialdemokratin, Journalistin, Rednerin, Moderatorin. Ich habe gedacht, ich nenne dich Demokratieaktivistin.
Weil das hört sich schön an.
Oder? Ja. Ist gut. Ja. Mhm. Und tatsächlich habe ich den Eindruck, dass all das, was du so machst, geprägt ist davon, getrieben davon ist, dass du Menschen irgendwie über Politik aufklären willst, mit denen über Politik reden willst und willst, dass die sich dann politisch engagieren. Findest du dich da wieder?
Ja, total. Das ist es immer. Also das ist immer so, ich stelle mir das ja auch immer vor, ich gehe auf irgendwelche Veranstaltungen, sage guten Tag, mein Name ist Sally, ich mache bla 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 und dann kommt so eine Reihe. Also Demokratieaktivistin gefällt mir, vielleicht übernehme ich das für die nächsten Gespräche. Aber dann fragen die Leute auch, aha, und was bedeutet das? Aber dann kann man natürlich erzählen, was man so macht. Genau, das stimmt, ja. Aber ich würde sagen, das fasst es so ganz gut zusammen. Vielleicht auch so den Werdegang eigentlich, genau. Ja, finde ich schön.
Genau, erzähl, wo kommt es her? Also
ja, also es kommt, ist eine ganz typische Geschichte, würde ich behaupten. Ich bin mal in eine Partei eingetreten, hast du gerade schon gesagt, genau, in die SPD und habe klein angefangen, habe Plakate geklebt, wie man das so macht und habe mich da irgendwie weiterentwickelt und mir immer mehr Fragen gestellt. Und eine Sache, die ist mir sehr in Erinnerung, das war ein Treffen bei den Jusos. Da ging es damals um die Geflüchteten und alle haben was erzählt, alle haben sich wiederholt, alle haben das Gleiche gesagt und ich hatte das Gefühl, ich weiß nichts, ich verstehe hier nichts, ich muss irgendwas machen, damit ich hier mitreden kann und bin in eine Buchhandlung meiner Wahl gegangen und habe mir Biografien von Willy Brandt und Helmut Schmidt gekauft, weil ich dachte, es ist immer gut, damit anzufangen. Und so saß ich dann zu Hause und habe mir gedacht, nee, das kann es ja eigentlich nicht sein, dass ich zu einem Politiktreffen gehe, weil eigentlich müsste ich meine Fragen ja darstellen und sie da beantwortet bekommen und darüber diskutieren. Und so hat es in meinem Kopf angefangen, irgendwie zu rattern, ah, okay, vielleicht ist die politische Bildung nicht ganz so ausgereift in Deutschland, vielleicht müssten wir da mal machen, vielleicht müssten wir mehr auch erklären, was Nachrichten bedeuten. Und so habe ich mich immer mehr eigentlich in meinem jetzigen Job eingefunden. Denn das mache ich jeden Tag. Das zu erklären, was ich selber nicht verstehe.
Also und die Idee ist, es kann jetzt nicht die Eintrittsvoraussetzung für Engagement, für Politik sein, dass man 2 dicke Biografien
ja, liest. Oder Politikwissenschaften studiert hat, um verstehen zu können, welche Fremdwörter in den Raum geschmissen werden. Genau, also das ist so der Punkt, glaube ich, dass viele diese Hürde sehen oder auch fühlen, wenn sie Politik machen wollen, dass sie denken, sie müssten erstmal irgendwie eine Doktorarbeit darüber geschrieben haben. Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, dass jeder eine Meinung hat und dass man einfach nur wissen muss, wie man sie sich bilden kann.
Ich finde es super spannend und kann das genau nachempfinden. Ich erinnere auch meine ersten Treffen so, dass ich allein diese ganzen Abkürzungen nicht verstanden habe. Ja.
Was ist denn eine Fraktion? Wusste ich damals auch nicht so richtig. Ja, also genau, heute, ja. Was heute alles so irgendwie klar im Wortgebrauch ist, aber ich merke das auch total bei meinem News-Podcast, dass ich immer, wenn ich was erzähle, mich dann frage, also habe ich das jetzt verstanden und was haben dann andere vielleicht noch nicht verstanden und wie weit müssen wir eigentlich zurückgehen, damit man wirklich versteht, was Putin gerade fordert oder was er gerade in seiner Rede gesagt hat. So, das finde ich eigentlich das Interessanteste daran.
Ja, und also wie hat sich das weiterentwickelt? Du hattest dann quasi keinen Bock auf diese dicken Biografien und hast dir überlegt, ich muss hier irgendwie so eine Art, weiß ich nicht, Übersetzungsarbeit leisten oder so.
Ja, also der Gedanke war leider nicht sofort nach diesem Treffen. Ich habe das erstmal so ein bisschen mitgemacht und bis der Gedanke gekommen ist, wäre schön gewesen, wäre sofort so gewesen. Ich habe ein paar Jahre gespart. Ich habe das ein paar Jahre so mitgemacht und mir selber mal viel erklärt und einfach meine Schwerpunktthemen gefunden und bin der Partei auch für sehr vieles dankbar, weil ich glaube, ich da richtig verstanden habe, wie Politik funktioniert und was man selber machen kann. Ich habe dann fürs Europaparlament kandidiert 2019. Und danach habe ich gemerkt, dass ich eine Öffentlichkeit habe mit dem, was ich mache, weil ich auch in diesem Europawahlkampf schon versucht habe, sehr grundlagenmäßig zu erklären, um was es eigentlich geht, weil das ist für mich die höchste Kunst, also bei der Europawahl zu kandidieren und den Menschen auf der Straße erklären zu können, wo ist jetzt der Unterschied zwischen der Kommission und dem Parlament, Sachen, mit denen man sich ja sonst eigentlich nicht auseinandersetzt. Und von da ist es eigentlich für mich weitergegangen, dass ich gemerkt habe, aha, okay, im Ehrenamt macht mir das super viel Spaß. Könnte ja auch mein Job sein, das zu machen. Und mein erstes Projekt, das dann auch mein Job geworden ist, war der Spotify Original Podcast Allgemein gebildet, wo Ralf Rute und ich genau das gemacht haben. Wir haben uns über Politik unterhalten, so wie wir es auch privat immer machen und haben einfach die Mikros dabei angemacht und uns Themen gesucht, dass wir Menschen, also mit Menschen darüber sprechen, was es eigentlich alles gibt und was wir erklären können und dass Politik gar nicht so langweilig ist. Ja. Und so hat sich das weiterentwickelt.
Das ist interessant, weil das war meine erste Begegnung mit dir, als ich eine neue Stelle angetreten habe, als ich eine Professur hatte und für Politikwissenschaften und überlegt habe, boah, wie kriege ich das gut hin, das zu übersetzen? Da habe ich mir euren Podcast tatsächlich angehört. Ja, kein Witz.
Und, hat es dir geholfen? Fandest du es gut?
Ja, fand ich tatsächlich gut, weil es so super anschaulich und gut nachvollziehbar ist.
Schön. Ja, das ist, glaube ich, auch, also dass ich würde behaupten, ich mache das auch einfach super gerne, weil ich glaube, dass die meisten Menschen sich diese Fragen stellen und sie wirklich einfach nicht offen aussprechen, weil es ist unangenehm, wenn man, also viele empfinden es als unangenehm zuzugeben, das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Und wenn man diesen Schritt einfach umgeht und das so ein bisschen aus der Tabu-Ecke rausholt, ich glaube, das ist auch der Kern von dem, was Demokratie heute ausmacht und wie man Menschen eventuell ja wieder auch zurückholen könnte, glaube ich, wenn sie mehr verstehen, wenn man es mehr erklärt, vielleicht eher so rum, wenn man es mehr erklärt.
Also wenn man die Dinge versteht, dann kann man ja auch sich besser einsortieren, die eigenen Interessen klarer sehen, was man will und was man nicht will. Also man ist dann viel besser in der Lage, tatsächlich mitzumachen.
Total. Ich glaube auch immer, es gibt ja, also man sagt das ja gerade jetzt auch während der AfD ganz viel und ich sage den Satz selber auch immer, die AfD bietet einem einfache Lösungen auf komplexe Probleme. Und genau das ist ja der Fall. Aber wie bekommen wir denn komplexe Probleme wirklich erklärt? Robert Habeck hat das gerade ganz aktuell schön vorgeführt mit Markus Söder. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Ja.
Und genau, aber das ist ja die Kunst und das ist auch die Schwierigkeit, die wir gerade haben. Ein Mensch sagt etwas Populistisches, braucht dafür 5 Sekunden, diesen Satz zu sagen. Um das zu dechiffrieren, brauchen wir aber manchmal mehr als 3 Minuten und du musst es wissen in dem Moment. Also diese Komplexität, die es gerade gibt, die finde ich unfassbar spannend und auch schwierig.
Ich finde es auch schwierig, weil die ersten 5 Sekunden des populistischen Satzes, die lösen ja auch sofort was aus. Ja, die setzen nicht nur eine Botschaft, die lösen ja auch ein Gefühl aus. Ne? Und das sozusagen wieder aufzuklären, ist ja eine ganz schwierige Sache.
Ja, total, genau. Also da wieder, genau, weil dieser populistische Satz, die macht es dich wütend, es schockiert dich und dann bist du schon drin in dem Kreislauf von, das gibt's ja gar nicht, okay, jetzt, was mache ich denn jetzt so?
Ne? Also, genau.
Ja.
Genau, so. Könnte ja jeder kommen, da müsste man doch mal. Ne?
Genau, da müsste man doch mal. Wer macht das denn? Ah, die AfD, ach so, okay.
Ja. Du sagst, diese Zeit in der SPD, das war irgendwie eine prägende Zeit, eine wichtige Zeit, weil du verstanden hast, wie das so funktioniert mit Politik. Kann man das irgendwie zusammenfassen? Wie funktioniert Politik? Was ist da deine Erfahrung und warum war so eine Zeit in der Partei da wichtig?
Also das sind, glaube ich, 2 unterschiedliche Antworten. Ich glaube, Politik funktioniert viel mit Macht. Das habe ich auch gelernt in der SPD, gerade wenn es um Posten geht und wer was machen kann oder darf oder wie man Menschen fördert. Und das ist der zweite Punkt, den ich sehr stark erfahren habe. Ich habe sehr viele tolle Menschen in dieser Partei kennengelernt, die mich gefördert haben, die meine Mentorinnen geworden sind, vor allem Frauen in der Politik. Und es war wahnsinnig toll. Also ich muss sagen, dass also es ist immer, der Kontakt ist immer noch sehr eng. Und es gibt immer noch eine Frau, die ich gerne anrufe, wenn ich Probleme habe. Es ist Elke Ferner. Mhm. Weil bin ich in den Bundesvorstand der SPD-Frauen gekommen und da habe ich ganz viel gelernt. Es war einfach gerade diese Arbeitskreise, die Parteien haben, die waren für mich Gold wert, weil man genau da das machen konnte, was ich gesucht habe. Fragen stellen, mit Menschen darüber sprechen. Wie funktioniert ein Parteitag? Was passiert da denn jetzt? Verbrenne ich mich, wenn ich für die Europawahl kandidiere als junge Frau, obwohl da doch immer ein älterer Mann auf der Stelle gesessen hat? Solche Sachen in so einem vertrauten Kreis zu sprechen, das ist das, was die SPD mir in dem Moment sehr stark geboten hat und was mich, glaube ich, auch, ja, ich bin da erwachsen geworden, so würde ich es nennen. Ja, das war schön.
Genau, ne, diese Parteien haben dann ja alle möglichen Gesprächskreise, Arbeitsgemeinschaften. Die Jusos sind vielleicht die bekanntesten, Juristen, was weiß ich, und die Frauen dann. Und da bist du Elke Ferner begegnet, einer gestandenen Politikerin. Vielleicht kann man das so sagen, ne, die seit vielen Jahren eine engagierte, leidenschaftliche Politik macht.
Genau, Elke Ferner war damals, als ich in den Bundesvorstand gekommen bin, die Vorsitzende des Bundesvorstandes und selbst auch noch Abgeordnete und ich glaube parlamentarische, ich weiß es nicht mehr ganz so genau, also sie hatte noch irgendeine andere Funktion in dem Moment und sie hat ganz viel Wissen mitgebracht und sie hat mich überall mit hingenommen. Das war einfach toll. Wir waren zusammen in Brüssel, ich war mit ihr zusammen in Lissabon auf dem Europäischen Parteitag der PES. Das war einfach sehr cool, ich konnte ihr alle meine Fragen stellen. Und sie war es, ich weiß es noch genau, wir saßen in Lissabon in so einem Café. Es hat sich alles immer so schön aus, es war wirklich sehr schön. Wir saßen in Lissabon im Café und habe ich zu Elke gesagt, Elke, ich habe überlegt, ich möchte für das Europaparlament kandidieren in Ostwestfalen-Lippe. Und hat sie mich angeguckt und hat gesagt, ja, dann machen wir das doch. Habe ich gesagt, ja, ich habe Angst, dass ich das nicht kann. Ich habe Angst, dass ich vielleicht die Fragen nicht richtig beantworten kann, dass das nicht klappt oder dass wer gegen mich kandidiert. Und dann hat sie gesagt, ja, aber so funktioniert Politik und dann gehst du trotzdem erhobenen Hauptes da raus, du hast dich der Sache gestellt, weil es gibt ja dieses Phänomen, dass man sagt, man verbrennt sich, wenn man sowas ausprobiert und das war auch nicht der Fall. Ja, und für mich war das sehr, sehr prägend, das zu machen.
Das ist ja eigentlich eine coole Ermutigung, ne, es zu machen und wenn es dann vielleicht auch gerade mal nicht klappt, ist es auch nicht tragisch.
Ja, bei mir war es genau eine Stimme. Also mir hat genau eine Stimme gefehlt. Es war ein Paderborner, der nicht mit zum Landesparteitag, es war
Landesdelegiertenkonferenz.
Genau, genau. Der ist nicht mitgekommen. Wir saßen im Zug, diese Person hat gefehlt.
Nein.
Das ist wirklich, also es ist ein Paderborner gewesen. Und wir waren da, also wir sind da auch ohne Chancen hingefahren. Und ich habe immer gesagt, ich werde vorne auf der Liste, man ist ja eine Listenwahl, man kandidiert dann auf die Plätze und es ist meistens schon gesetzt, wer das macht. Und aus Ostwestfalen, wir sind ja der kleinste Kreis, war immer klar, wir kriegen einen hinteren Platz. Und ich habe gesagt, ich kandidiere jetzt aber vorne. Ich habe mir jetzt das alles hier angetan, diese ganze Scheiße, ich kandidiere jetzt auch vorne. Und das habe ich gemacht und es hat fast funktioniert, wäre dieser Paderborner da gewesen. Wäre mein Leben heute komplett anders.
Hast du danach den Kontakt zu diesem Paderborner gesucht?
Nein, das wollte ich ihm nicht antun. Vor seiner Haustür stehen und sagen, du warst es. Das habe ich nicht gemacht, ja.
Also ich finde es wichtig, diese Geschichte zu erzählen, weil wir ja heute manchmal, glaube ich, auch in diesem politischen Betrieb ein bisschen gnadenlos sind. Ne? Entweder es läuft und dann sind wir ganz euphorisch oder es läuft nicht und dann werden die Leute auch ganz schnell abgestraft. Ne? Und selbst, also du hast ja eben über diese Biografie von Willy Brandt erzählt, ja, der hat mehrere Anläufe gebraucht, um Bundeskanzler zu werden. Ne? Also er war nicht sofort Friedensnobelpreisträger.
Ja, total. Und das ist spannend und solche Vorbilder zu nehmen und es immer wieder zu probieren, das ist ja das Gleiche. Also ich mache jetzt ja diese politische Arbeit nicht mehr, sondern habe mir so ein bisschen die Seiten gewechselt. Aber wenn mich Menschen fragen und diese Frage kriege ich fast täglich gestellt, ja, ich bin jetzt auf einer Demo gewesen gegen die AfD, ich fühle mich total gut, ich fühle mich wirksam, aber das ist jetzt auch irgendwie schon wieder eine Woche her. Was kann ich denn jetzt machen? So, was mache ich denn jetzt? Und dann ist meine Antwort immer, ehrlicherweise Politik. Also engagier dich, wenn du die Ressourcen hast, tritt in eine Partei ein, krempel deinen Ortsverein bei dir zu Hause mal irgendwie auf links und guck, wer da eigentlich alles so sitzt und ja genau, bring dich ein.
Und das sind ja ganz niedrige Hürden, ja. Glaube ich.
Genau, also ich finde schon, also Ich kann jetzt natürlich für Bielefeld sprechen, aber ich habe auch viel anderes kennengelernt, aber man trifft immer nette Menschen. Ich muss ja auch gestehen, mein halber Freundeskreis besteht aus SPD-Menschen, die ich von früher halt irgendwie in den Juso-Zeiten, also da bilden sich ja richtige ja, Freundschaften, die bleiben. Und das ist einfach auch schön. Also mein Freundeskreis ist sehr politisch geworden dadurch natürlich auch. Ja.
Das glaube ich. Und was ja, wenn ich quasi auf die Sachen gucke, die du gemacht hast, was ja auch geblieben ist, was ein langes Thema geblieben ist und bis heute ist, ist so ein feministisches Engagement. Ja, du bist dann bei diesen SPD-Frauen gelandet und da auch bewusst lange geblieben und hast das dann versucht, mit dieser Arbeit zu verknüpfen. Ja. Ich habe eine Tante, die heißt Waltraud. Du hast es etwas sozusagen elaborierter gemacht. Es gibt eine Initiative, Waltraud heißt die. Erzähl uns kurz, was sich dahinter verbirgt und warum das wichtig ist aus einer feministischen Perspektive.
Ja, total. Die Initiative heißt Stadtblumen. Wir haben 2020 uns gefunden. Das war zur Corona-Krise. Da war es auch so ein typischer Moment. Ich habe auf dem Sofa gesessen. Wir hatten ja alle irgendwie abends nichts mehr zu tun, weil nichts mehr auf hatte. Wir konnten nichts machen. Haben politische Talkshows gesehen. Da saßen immer wieder nur diese Männer, die darüber gesprochen haben. Und irgendwann bin ich einfach also auch komplett sauer geworden, weil ich dachte, wann zur Hölle spricht denn jetzt mal einer darüber, wie es eigentlich Frauen gerade geht? Was bedeutet das eigentlich für Gleichberechtigung, für Gewalt an Frauen? All das. Und das habe ich einer Kollegin geschrieben, Cordelia Röders-Arnold bei Instagram. Ich habe ja Samstagabend um 11 geschrieben, wir müssen was machen. Hat sie mir 3 Tage nicht drauf geantwortet und ich dachte, vielleicht war es zu vorschnell. Vielleicht habe ich sie jetzt überrannt und dann hat sie mir aber geantwortet und mir ihre Telefonnummer geschickt und gesagt, komm, wir sprechen drüber. Und dann ist innerhalb von 3 Wochen diese Initiative entstanden. Wir haben einen Appell an die Bundesregierung gestellt und durften und mit über 15.000 Unterschriften, das war eine Riesenkampagne, die war bundesweit in den Medien und dann durften wir die auch hochoffiziell einreichen und haben uns mit mehreren Ministern getroffen im Bundestag. Und dann hat Cordelia am nächsten Tag zu mir gesagt, das war ja richtig toll, jetzt ändert sich ja bestimmt was. Und dann dachte ich so, was sage ich hier jetzt? Also wie?
Warst du dir nicht ganz sicher?
Genau. Und dann habe ich gesagt, ja, eventuell ist diese Arbeit nicht so ganz vorbei. Also es könnte jetzt nicht sein, dass heute Morgen irgendwie Equal Pay und Gewalt an Frauen weniger wird. Und dann habe ich gesagt, wir müssten da vielleicht noch mehr machen. Und dann haben wir Waltraud entwickelt, die feministische Wahlomatin, weil wir gesagt haben, okay, was ist der nächste Schritt? Die Bundestagswahl 2021, die Menschen müssen Parteien wählen, die sich genau für diese Themen einsetzen. Und um das herauszufinden, müssen wir wissen, was die Parteien dazu sagen. Und der normale Wahlomat hat, glaube ich, so eine feministische Frage. Und da haben wir uns gedacht, okay, wir machen das Waltraud, genau, und das ist ein schöner Name, weil Wahl drinsteckt, das ist immer so ein schöner Prozess, wenn man Namen sucht für sowas. Waltraud ist geworden, die einem kreuzweise hilft, das war der Slogan. Und es war ein super Erfolg, es hat unfassbar viel Spaß gemacht, mit den unterschiedlichen Parteien darüber zu sprechen, was sie für Feminismus machen. Wir haben es mit ganz vielen Organisationen zusammen gemacht, die alle ihre Wahlprüfsteine eingereicht haben, weil wir wirklich ja auch die Expertise mit abdecken wollten. Das ist irgendwie immer so für uns gewesen, dass wir Expertinnen dazu holen, weil wir quasi die Campaignerinnen dahinter sind und die es dann nach draußen tragen. Aber dass viele Frauenverbände da auch ihre Bühne bekommen und uns helfen und sich vernetzen. Und es hat richtig viel Spaß gemacht.
Mhm. Ja, und ja auch mit einer guten Resonanz, ne? Mit guten Zugriffszahlen, wenn ich das richtig erinnere.
Ja, das war der zweite, also nach dem Wahlomat war es das zweitgenutzte, meistgenutzte Tool. Also das hat war richtig cool, ja.
Total beeindruckend. Und dann gab es ja irgendwann auch nach dieser Wahl eine neue Bundesregierung. Ich habe ein Interview von dir gelesen, wo du sagst, naja, also so aus feministischer Perspektive ist das jetzt schon ein Unterschied. Das war relativ zu Beginn der Legislaturperiode. Du hast über verschiedene Themen gesprochen. Jetzt ist so etwas mehr als die Hälfte der Legislaturperiode rum. Wie schaust du im Moment auf so eine Bilanz dieser Bundesregierung aus feministischer Perspektive?
Ja, etwas kritischer, muss ich gestehen. Also ich sehe das immer noch so und ich glaube, dass diese Ampelregierung einen Unterschied macht. Mhm. Aber meine ehrliche Meinung dazu ist, es wäre besser, wenn die FDP nicht so viel blockieren würde. Und das merkt man in vielen Themen. Also vor allem, das kam jetzt die letzten Tage wieder raus, die Kindergrundsicherung. Ich meine, wir sind von 12 Milliarden auf 2 runter und jetzt wahrscheinlich bald bei nichts mehr. Also es ist so, da sind so viele Themen, die wichtig sind, die drinstehen, wo man denkt, wow, dieser ganze Koalitionsvertrag war ein reiner Blumenstrauß an feministischen Forderungen. Und es hat richtig viel Spaß gemacht, den zu lesen. Natürlich weiß ich mit meiner politischen Erfahrung auch, es ist eine Absichtserklärung. Es bedeutet nicht, dass es umgesetzt wird, aber natürlich, dass die Absicht dahinter da ist. Und ich glaube aber auch, und das muss man natürlich der Ampelregierung auch zugutehalten, dass die Jahre nicht so gekommen sind, wie man das vielleicht geplant hat. Also das gehört auch dazu. Wir hatten Corona, wir haben die Ukraine, den Ukraine-Krieg, wir haben ganz andere Krisen. Es ging um Klimaschutz, der Haushalt, das war ein Riesending. Wir haben Demonstrationen, also der Fokus hat sich so ein bisschen verschoben, glaube ich, in diesem Moment. Also, dass man das schon stark merkt, aber trotzdem auch das Engagement von einer Familienministerin, die sagt, ich bringe diese Themen immer wieder nach vorne. Und auch, das muss man auch sagen, Marco Buschmann, der FDP-Justizminister, auch manche Themen nach vorne bringt, manche dann aber auch nicht, wenn er dann auf einmal auf Europaebene nicht zu Ja heißt Ja zustimmt, wenn es um Gewalt an Frauen geht und Vergewaltigung, wo man sich dann auch denkt, ja Mensch, also das hatten wir eigentlich anders besprochen in diesem Moment, wenn wir uns den Koalitionsvertrag anschauen. Aber dieser Kampf oder diese Realität, die man dann immer wieder hat, das gehört irgendwie leider dazu. Und ich bin um Längen dankbarer dafür, dass diese Ampelregierung doch progressiver ist als Regierungen davor und vor allem auch so ein bisschen blickt, wenn ich mir dieses Jahr anschaue, habe ich schon Bauchschmerzen, wenn ich an die ostdeutschen Länder denke. Gestern gerade auch noch was dazu geschrieben, wenn wir uns ein Parteiprogramm und das Grundsatzprogramm der AfD anschauen mit diesem politischen Idealbild einer Mutter und wenn man sich auch das Europawahlprogramm anschaut, wo eigentlich sehr klar drinsteht, dass Abtreibungen verboten werden sollen, dann merkt man den Unterschied schon gewaltig.
Das ist ja tatsächlich in allen Politikfeldern ein gewaltiger Unterschied. Und es ist ja auch ein Unterschied in dem, dass wir Politikwissenschaftler da politische Repräsentation nennen würden. Der Anteil von Frauen geht in den Parlamenten zurück, wo die AfD gewinnt.
Ja, total.
Die tauchen da einfach weniger auf.
Ja, also die AfD hat, glaube ich, einen Frauenanteil von 18%, so ungefähr. Spannenderweise trotzdem Frauen an der Führung, also Alice Weide, Beatrix von Storch, all diese diese Frontfrauen, die die AfD sie ja selber nennt, die ja ein Paradoxon an sich sind. Also durch ihre Lebensgeschichte und dem, was sie nach außen tragen, ist es einfach spannend zu beobachten, muss man wirklich sagen. Also das ist etwas, was mich am meisten im negativen Sinne fasziniert, wie das funktioniert.
Man kriegt es nicht so ganz sortiert, ne? Wie das zusammenpasst, diese Lebensgeschichte und diese politischen Positionen.
Ja, genau. Also und das, da haben ja schon so viele auch drüber geschrieben und ihre Meinung dazu geäußert, aber es bleibt für mich trotzdem ein Mystikum, wie eine lesbische Frau sagt, sie ist nicht queer, sie hat eine Frau geheiratet. Ja, aber das bedeutet, du bist queer. Also das ist einfach schwierig darüber zu sprechen und ich glaube, ja, die Zeiten werden, also ich bin sehr davon überzeugt, dass dieser Sommer ein sehr harter Sommer wird und auch einer, wo Politiker in sich sehr klar sein müssen, dass sie Argumentationen brauchen dagegen, vor allem vor Ort. Und ich glaube, dass das abschreckt. Ich meine, ich komme bei sowas immer von Hölzchen auf Stöckchen, ich hoffe, es ist okay für dich. Aber wenn ich mir vorstelle, ich stehe an einem Wahlkampfstand irgendwie, also auch egal wo, auch mir ist das in Bielefeld passiert, und ein Mensch sagt populistische Meinungen, dann weiß ich, dass 2 von 3 an diesem Wahlkampfstand das natürlich überfordert in dem Moment, weil sie nicht wissen, wie reagiere ich jetzt richtig darauf. Und das ist ein echtes Problem, was wir dieses Jahr haben werden.
Ja, weil es ja, finde ich, auch nicht immer so einfach ist, ne? Diese Parolen sind ja manchmal sehr eingängig, wie du sagst, die einfachen Antworten auf die komplizierten Probleme und die lösen dann auch noch was aus. Die erreichen einen emotional oft.
Genau, und das können wir, wenn wir also zu deinem Gespräch zurück zum Feminismus genauso sagen. Also da ist es ja genauso, die ganze Abtreibungsdebatte, die wir geführt haben und die wahrscheinlich immer wieder aufs Tableau kommt, da ist es genauso. Also das sind diese populistischen Antworten sind einfach zu einfach.
Da geht es ja auch darum, dann Menschen zu stärken in der Auseinandersetzung damit. Und ich habe auch beobachtet, du hast da eine Sache aufgesetzt mit der Friedrich-Ebert-Stiftung, für die wir diesen Podcast hier durchführen, mit dem schönen Titel, auch im Hinblick auf die Kommunalwahlen, die jetzt anstehen, Frauen.macht.kommunalpolitik. 9 mal 90 Minuten, was ist das?
Ja, das ist was ganz, ich finde das super toll. Wir sprechen mit Kommunalpolitikerinnen oder welche, die es werden wollen, darüber, was sie eigentlich ja alles für dieses Amt, ja nicht was sie brauchen, aber was sie stärken könnte. Und wo sie so einen vertrauten Kreis haben, in dem wir über ganz verschiedene Sachen sprechen. Wie führe ich? Wie trete ich auf? Wie kann ich in einem Thema Expertin werden? Und wir sprechen da mit Bürgermeisterinnen, die schon sind. Es gibt ja eine Reihe von richtig coolen Bürgermeisterinnen. Also das ganze Konzept passt, also ist in Nordrhein-Westfalen quasi. Und wir haben eine dabei, auch relativ zu Anfang. Von der bin ich selber ganz begeistert, weil ich ganz, ganz früher mal meine Ausbildung mit ihr gemacht habe. Sarah Süß ist auch ein wunderbarer Name und sie ist super jung und ist von Weinkönigin zur Bürgermeisterin geworden hier in Steinhagen. Ich finde solche Beispiele einfach so wunderbar cool, weil es einfach zeigt, hey, Kommunalpolitik ist keine alte weiße Männerpolitik, sondern ist das, was du, wo du vor Ort etwas verändern kannst und wo du vor Ort für die Demokratie einstehen kannst. Und das ist eine wunderbar ehrenvolle Aufgabe. Und da die Frauen so ein bisschen zu stärken und zu zeigen, okay, was brauchen wir, wie können wir uns vernetzen, wo können wir offen mal Probleme ansprechen, das wollen wir so ein bisschen leisten.
Und das kann dann ja dazu beitragen, dass man das Gefühl hat, ich bin nicht alleine. Ne? Vielleicht bin ich in der einen oder anderen Situation mal allein unterwegs, aber es gibt da Leute, die quasi ähnlich unterwegs sind wie ich.
Voll. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, egal was man macht, ob man Kommunalpolitik macht oder ob man sich irgendwo engagiert, dass man sein Netzwerk hat und sich eins sucht und Leute mit aufnimmt. Weil ich glaube, sobald man das hat und sich reflektieren und spiegeln kann und auch nach Hilfe fragen kann, dann ist man umso stärker. Und das ist etwas, was die Demokratie gerade leisten kann, glaube ich, für PolitikerInnen, wo wir viel mehr, also was einfach gerade gemacht werden muss. Menschen müssen sich vernetzen, zusammen einstehen und Politik machen. Das finde ich ganz großartig.
Und zu diesem Politikmachen gehört ja auch, dass man irgendwie einigermaßen, wir haben eben schon drüber gesprochen, kompetent über die Dinge reden kann, dass man weiß, worum es geht. Und ich glaube, das war eine der Motivationen, warum du einen neuen Podcast noch aufgesetzt hast. Du bist die Informantin und hast da einen Nachrichtenpodcast alle 2 Tage, wenn ich es richtig überschaue, 10, 15 Minuten, sehr kurz, sehr leicht und trotzdem, wie ich finde, mit sehr guten Einordnungen. Aber bevor ich darüber rede, erzähl noch mal, es gibt ja 1000 Podcasts. Warum hast du noch einen neuen aufgesetzt?
Das ist immer die erste Frage. Ich glaube, weil es mir einfach am Herzen lag. Ich höre selber viel Podcasts und der erste, den ich mit Ralf gemacht habe, das war eine lange Version. Das lief am Anfang alle 2 Wochen. Und ich hatte immer dieses Gefühl, also ich habe das auf Instagram ganz viel gemacht, dass ich die News morgens gemacht habe, die News des Tages vorgestellt habe. Und es hat so einen Anklang gefunden. Und im ersten Moment habe ich mich auch da mal gefragt, ja Mensch, also ist jetzt nicht so schwer, die Tagesschau-App aufzumachen. Aber ich habe immer mehr Rückmeldungen bekommen von Leuten, die gesagt haben, ja, ich könnte das jetzt auch selber lesen, aber ich mag das total, dass du das machst und es direkt einordnest. Also ich habe direkt verstanden, was diese Meldung denn bedeutet und muss mich nicht erst 5 Minuten durch so einen Text hangeln, der super trocken ist. Und das war der Punkt, wo ich dachte, okay, das kann ich auch für die Ohren machen, weil ich das einfach jeden Morgen selber für mich auch sowieso mache. Und so ist diese Idee entstanden. Und mit dieser Idee bin ich dann zu ProSieben gegangen und habe gesagt, hallo, ich finde das ganz toll. Habt ihr da Lust drauf? Und sie hatten Lust darauf. Und wir haben letztes Jahr genau zusammengearbeitet. Jetzt gehört das Projekt mir. Und dreimal die Woche, Montag, Mittwochs, Freitags, schaue ich mir die aktuellen News an und versuche, nachdem ich sie vorgestellt habe, sie einzuordnen und auch zu erklären, dass man den Überblick nicht verliert.
Genau, ne? Es sind Einordnungen, es sind Erklärungen, also es ist nicht nur das, was die Tagesschau in der Regel leistet, so eine Nachrichtenbeschreibung für die, die es schon verstehen und perfekt einordnen können. Da wird ja nicht erklärt, was die Europäische Kommission ist, ne? Sondern es wird vorausgesetzt, dass man weiß, was die Europäische Kommission macht.
Genau. Und es gibt auch immer ein bisschen Meinung. Also das muss man ja sehr deutlich dazu sagen, was ich mache, ist ja auch Meinungsjournalismus. Also man bekommt vor allem, weil ich ja auch auswähle, was ich über was ich spreche, das ist das, was mich auch interessiert in dem Moment.
Du hast gesagt, du hast eine positive Resonanz. Hängt es auch damit zusammen, dass diese Nachrichten nicht nur negativ sind? Du hast ja bewusst immer am Ende diese Good News. Und ich erinnere so ein Gespräch mit Mintu Tran, einer Journalistin hier in unserer Podcast-Reihe, die gesagt hat, es ist super wichtig, dass Nachrichten jetzt nicht nur News, Ausland, traurig sind. Wir brauchen was.
brauche die auch selber, die Good News, jedes Mal, nach jeder Folge. Also ehrlicherweise, ich hatte das am Anfang nicht. Und irgendwann habe ich Nachrichten gekriegt von Leuten, die gesagt haben, ganz ehrlich, kannst du nicht auch was, mal über was Gutes sprechen? Ist die Welt denn so schlecht? Und dann dachte ich mir, ja, hast du recht, das machen wir. Und seitdem gibt es fast immer, also manchmal vergesse ich es und dann kriege ich auch meistens Ärger. Also dann kriege ich auch Nachrichten von Leuten, heute gab es keine Good News. Ist das so in Ordnung? Und seitdem mache ich das, dass es auch immer die Good News am Ende gibt. Und ich muss gestehen, es ist natürlich die Recherche nach Good News viel anstrengender, weil sie gar nicht so einfach zu finden sind in allen, in dieser ganzen Schlagzeilenwelt, in der wir uns befinden. Aber das macht einfach auch Spaß. Also ich finde es auch selber schön, wenn ich mich über was freuen kann am Ende. Dann hat man wenigstens ein gutes Gefühl, wenn man diese Folge verlässt.
Ja, und ich glaube, es ist auch ein realistischer Blick auf die Dinge. Also die Welt ist ja nicht nur schlecht und nicht nur Katastrophe und nicht nur Krise.
Ja, total. Aber das ist diese Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir halt drinstecken, ne? Also darum wird am meisten natürlich darüber berichtet und es hat auch die meisten Klickzahlen, das gehört ja alles dazu. Aber es ist umso schöner, auch zu zeigen, wie schön die Welt ist und was es für coole Sachen gibt oder für coole Menschen, die tolle Dinge auf die Beine gestellt hat und auch über die zu berichten. Ja, weil ich glaube, dass viele Menschen auch, das begegnet mir auch immer häufig, dass Menschen sagen, ich halte das nicht aus, ich kann nicht den ganzen Tag Nachrichten konsumieren, das ist mir zu viel, wie geht man mit Nachrichten um? Und das thematisiere ich ja auch viel, dass ich sage, macht das nicht den ganzen Tag. Setzt euch Zeiten dafür, sucht euch eure Medien, immer bitte 3 Quellen, ist immer gut, dass man nicht nur bei einer Quelle irgendwie stecken bleibt und dann das irgendwie zusammenführt und dass man dann auch noch ein schönes Privatleben hat.
Genau, ne? Also ein bewusster Umgang mit dieser Öffentlichkeit, die uns da erreicht, und das ist wunderbar, dass du das so ansprichst, das steht tatsächlich, also dein von Hölzchen auf Stöckchen kommen entspricht sozusagen meiner Stichwortliste. Es fügt sich wunderbar zusammen. Ich wollte tatsächlich mit dir gerne noch ein bisschen darüber reden, wie sich Öffentlichkeit verändert und wie wir es hinkriegen, eine funktionierende Öffentlichkeit aufrechtzuerhalten. Demokratie kann ja nicht funktionieren, ohne dass wir uns austauschen über die Dinge, die uns gemeinsam betreffen, und schon gar nicht in großen Demokratien, in Massendemokratien. Und da erleben wir ja drastische Veränderungen. Also das ist eine andere Welt als die, in der wir aufgewachsen sind, obwohl wir unterschiedlich alt sind, aber schon in wenigen Jahren hat sich da viel verändert. Und ich glaube, es gehen nach meiner Einschätzung ganz viele Gemeinsamkeiten verloren. Einmal Gemeinsamkeiten in der Hinsicht, was man so überhaupt über die Welt mitkriegt. Ja, da gibt es manchmal so Paralleluniversen, ist mein Eindruck. Aber es gehen auch Gemeinsamkeiten bei den Spielregeln verloren, wie man über etwas berichtet, mit welcher Anständigkeit man vielleicht miteinander umgeht. Und trotzdem bist du da mittendrin, ja, TikTok, Insta, Spotify, was weiß ich, du bist auf allen Kanälen unterwegs. Wie erlebst du das zunächst?
Ja, das ist eine gute Frage, die zur Ehrlichkeit auch immer dazugehört. Ich glaube, es hat mehrere Schichten. Es kommt auch auf immer auf die Plattform an. Also auf Instagram ist die Welt nett, muss man sagen, meistens. Da gibt es auch Menschen, die etwas kritisieren, aber ganz oft bekommt man Nachrichten, die dann anfangen mit, ich möchte dir jetzt nicht sagen, aber so, ne? Und dann denke ich mir, okay, das ist nett, darüber können wir sprechen. Auf TikTok ist es manchmal eine andere Welt. Da habe ich schon viel mehr Hasskommentare. Also da ist es täglich, dass ich solche Sachen kriege, wie ich hoffe, du brennst. Oder, also es ist wirklich viel und es ist auch, also es wird auch alles, also bei mir wird das auch alles immer zur Anzeige gebracht. Es passiert aber auch, und es ist mir einmal bislang passiert, wo es sehr groß war, völlig unerwartet für mich, habe ich im Sommer ein Reel gepostet über die AfD. Irgendwas, ich kann es nicht mehr genau sagen, was es war, aber ich habe sie für irgendwas kritisiert. Und das muss in irgendeinem Telegram-Kanal gelandet sein, diese Kritik. Und dann war es so, dass ich wirklich innerhalb von Sekunden ist mein Instagram-Account komplett abgestürzt, weil ich so einen Shitstorm gekriegt habe von rechts. Also ich hatte nur Männer, die mich beleidigt haben. Also es war unter meinen Posts, unter meinen Reels, in meinen Nachrichten. Und da war das erste Mal, hatte ich das Gefühl, ich saß im Wohnzimmer, weil ich nehme das immer im Wohnzimmer auf. Und ich habe aus dem Fenster geguckt und gedacht, die kommen gleich mit den Fackeln hier um die Ecke. Die stehen hier gleich. So hat sich das angefühlt und das war richtig unangenehm. Und da habe ich auch das Gefühl gehabt, okay, es ist ein Handy, ich mache es aus, ich lege es jetzt weg. Also das ist nicht das reale Leben gerade hier bei mir in meinem Wohnzimmer. Aber irgendwie halt dann doch schon, weil dieser Hass im Netz, den man bekommt, vor allem wenn man sich gegen Rechtsextremismus stellt, der ist krass. Und es gibt ja auch also viele neue Untersuchungen dazu, dass gerade auf TikTok die AfD natürlich den ganzen Raum für sich gekapert hat. Die anderen demokratischen Parteien finden da kaum statt. Und das ist mir auch passiert. Ich habe einen TikTok gemacht über einen AfD-Abgeordneten aus Baden-Württemberg, der hat einen Abschiebekalender entworfen und verkauft. Und in seinem Video die 12 schönsten Abschiebeflugzeuge gezeigt, in diesem Kalender mit so einer romantisierenden Musik. Und ich habe es gesehen, mir ist so schlecht geworden. Ich habe da meine Meinung zugesagt. Es ist viral gegangen auf TikTok. Und dieser Abgeordnete hat mir geschrieben. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, Mist, das fühlt sich komisch an. Vor allem, weil er gesagt hat, ich schicke dir gerne einen, sag mir doch deine Adresse. Wo ich so dachte, nee, auf keinen Fall. Also das ist so eine Übergriffigkeit findet halt statt, die man aushalten muss. Ich glaube aber, dass wir auch mehr Regularien bräuchten, dass man unterstützt wird bei sowas. Und das gerade, weil ganz viele Menschen trauen sich nicht, was zu sagen, weil sie wissen, wie diese Maschinerie funktioniert oder ziehen sich zurück, weil sie denken, da habe ich keine Ressourcen für.
Total, ne? Das Bild, was man da mitnimmt, das ist ja nicht die Welt sozusagen als Ganze, ne? Es sind Menschen und manchmal auch Maschinen, die das bewusst inszenieren und bewusst auch wollen, dass sich andere daraus zurückziehen.
Genau, ja.
Und du sagst mehr Regularien, was könnte man tun,
also,
diesen Raum zu schützen?
Bei mir ist es so, ich bekomme viel Unterstützung von Hate Aid. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die einen berät. Also ich habe viele Gespräche geführt und es ist nun so, dass ich meine Sachen einfach auch übersende, wenn irgendwas kommt. Einer meiner spannendsten Fälle war mal, ich habe eine Mail bekommen, eine Drohmail, da ist Karl Lauterbach direkt mit bedroht worden und das landete dann alles beim Staatsschutz. Das war so, wo ich dachte, wow, okay, jetzt füllt. Also das war ein krasses Gefühl auch. Also all das, was das mit sich bringt. Ich glaube, dass vor allem Plattformen gerade in die falsche Richtung laufen. Instagram, also Meta, möchte Politik ja einschränken. Ich glaube, was eingeschränkt werden muss, ist Rechtsextremismus. Alles, was demokratiefeindlich ist, darf auf diesen Plattformen nicht stattfinden. Das muss gemeldet werden, das muss mehr eingeschränkt werden und man braucht auch mehr Schutz, glaube ich, durch Gesetze, dass es einfach mehr geahndet wird, dass man diese Menschen auch wirklich findet. Also über die Hälfte meiner Anzeigen führt zu nichts. Natürlich nicht, weil es Bots sind, weil das irgendwelche Fake-Accounts sind. Man findet die Leute nicht. Und für die haben oft das Gefühl, sich im rechtsfreien Raum zu bewegen.
Mhm. Ja. Also mehr Regularien, ne? Da sind die Plattformen gefordert, da ist natürlich der Gesetzgeber gefordert. Wie ist es mit persönlicher Unterstützung, mit Netzwerken, die du ja eben ganz zu Beginn schon mal angesprochen hast? Hilft dir das?
Total, ja. Gerade als das im Sommer passiert ist, da haben mich drei Kollegen angerufen, mich gefragt, wie es mir geht. Und ich habe von einem dann auch einen sehr guten Tipp bekommen, was man machen kann, also wie man selber auch Sachen limitieren kann. Und das, also total. Diese Unterstützung ist sehr viel wert, weil die Menschen, die das machen, das alle kennen und man darüber sprechen kann in dem Moment. Was krass ist, ist halt eher so das Privatleben. Mhm. Meine Mutter hat das mitbekommen und ist völlig aus dem Häuschen, also war eher so richtig aufgeregt und mich angerufen, geht's dir gut? Kannst du das vielleicht nicht doch lassen und nicht doch was anderes machen? So, also das merkt man schon, dass der Unterschied dann da nochmal gravierend ist. Ja.
Naja, ja, auch weil es, also ich fand es sehr spannend, wie du das eben beschrieben hast, dass dich die Nachrichten natürlich da zu Hause in deinem Wohnzimmer erreichen. Und das ist ja das Perfide, ne? Das erreicht uns ja jeden Tag 24/7 da, wo wir zu Hause sind. Ne? Es gibt ja in dem Sinne keinen geschützten Raum.
Ja, genau. Genau. Und das ist es. Ne? Also das ist auch spannend. Ich habe natürlich auch, ich gebe ja freiwillig Zugang in meinem Privatleben. Mhm. Also es gehört ja auch dazu, dass Menschen wissen, wer ich bin. Aber es sind ja immer nur diese 15 Sekunden am Tag. Also das ist ja nicht die Realität in dem Moment, aber das ist ein spannender Mechanismus, der auch viele Gefahren birgt einfach, ja.
Danke für die Offenheit und für die Hinweise im Umgang damit. Lass uns einen harten Cut machen. Wir haben eine feste Institution in diesem Podcast, das ist das Dafür-Dagegen-Spiel. Oh. Ich würde dir gerne 20 Begriffe nennen und du sagst einfach, ob du dafür bist oder dagegen bist.
Oh, das hört sich, okay. Ich kann nicht so schnell reagieren, aber ich bin gespannt.
Easy, das wird gut laufen. Und also es fängt gut an. Kostenfreier ÖPNV.
Dafür.
Gut, Europäische Union.
Dafür.
Online-Wahlen.
Dafür.
Quotierte Wahllisten.
Dafür.
Demos gegen Rechts.
Dafür.
Hohe Erbschaftssteuer.
Dafür.
Für die Bild-Zeitung arbeiten.
Absolut dagegen.
Judo.
Oh, dafür.
Sehr gut. Die Vier-Tage-Woche.
Dafür.
Pizza mit Sauce Hollandaise.
Oh, dagegen.
Wir hatten bisher einen Gast, ich verrate nicht, wer es war, der hat sich dafür ausgesprochen, alle anderen dagegen. Intersektionaler Feminismus.
Dafür.
Der Ausbau des ÖPNV im ländlichen Raum.
Dafür.
Der EU-Beitritt der Ukraine.
Dafür.
Ein elternunabhängiges BAföG.
Dafür.
Autofreie
Einfach.
Einfach, ne? So. Ja. Ich glaube, es geht so weiter. Autofreie Innenstädte.
Dafür.
Okay. Bedingungsloses Grundeinkommen.
Auch dafür.
Auch dafür.
Ich werde immer linker hier. Du enttarnst mich hier richtig.
Also wir werden darauf zurückkommen müssen. Ja. Letzte Frage. Urlaub am Strand. Bist du eine Strandurlauberin?
Ich bin eine Camperin. Wir campen. Also beides. Ich liebe die Berge, aber auch Strand. Gerne eine Mischung.
Da ist man als Camperin ja flexibel.
Genau.
Du hast ein bisschen gezögert bei den Online-Wahlen und am Ende gesagt, ja. Warum? Warum das Zögern und warum trotzdem?
Ja, ich glaube, dass ich einfach, da muss ich gestehen, dass ich glaube, so wenig, also ich stelle es mir gut vor, ich weiß ehrlich gesagt über die Risiken nicht genug Bescheid, um es dir wirklich ehrlich beantworten zu können an dieser Stelle.
Aber es ist schon so ein Gefühl, das wäre gut, das quasi einfacher zu machen, dieses Wählen.
Das ist es, genau. Aber deswegen habe ich gezögert, weil ich dachte, Mist, was sind denn die Risiken bei Online-Wahlen? Was ist mit Datenschutz? Funktioniert das? Ist das fakebar? Da weiß ich einfach, da würde ich mich, glaube ich, einlesen, um so richtig zu sagen, ja, voll dafür. Aber im ersten Moment, und das wird ja auch immer wieder diskutiert, denke ich schon, also wenn ich darüber nachdenke, was wir alles schon auf die Beine gestellt haben, damit auch ältere Menschen zur Wahl kommen, irgendwie Taxen, Menschen dorthin bringen, Menschen gerade nicht an dem Ort sind, Briefwahl, also das ist ja alles super, aber ich glaube, wenn ich mir so über die Digitalisierung Gedanken mache, wäre das der nächste Schritt, aber die Gefahren daran, die würde ich mir gerne nochmal genau angucken, bevor ich einfach so mein Dafür in die Welt posaune.
Müsste man nochmal genau drauf schauen, ne? Das verstehe ich, diese Ambivalenz da. Demos gegen rechts, bist du dafür, hat dich das überrascht, dieses Ausmaß, oder überrascht es dich nach wie vor, oder hättest du damit gerechnet?
Das ist auch eine spannende Frage. Ich hätte es mir einfach schon so viel eher gewünscht, weil ich hatte immer das Gefühl, ich bin wie so ein, also ich winke immer so und sage, hallo, das ist jetzt schon so lange, warum geht ihr nicht auf die Straße? So habe ich mich das ganze letzte Jahr gefühlt. Ich kann aber verstehen, dass das jetzt passiert. Auch wenn das, was bei der Korrektivrecherche rausgekommen ist, nicht so überraschend ist, ehrlicherweise. Also auch die AfD selbst hat ja gesagt, Remigration, sagen wir ja das schon seit Monaten. Also das ist so ein Gefühl, aber es ist diese Story, es ist dieses, du kannst nicht daran vorbeigehen jetzt mehr. Jetzt ist die Zeit, sich zu positionieren. Das ist super. Ich hoffe, dass das noch ganz lange anhält. Ich hoffe, dass wir da echt noch wochenlang ja was mitmachen und dass wir genau dann noch diese Übersetzungsleistung haben, dass man nicht nur, also Demos haben ja auch wirklich eine gute Sache, man fühlt sich ja gut, man fühlt sich verbunden, man hat eine Gemeinschaft, aber was ist dann? Also was ist der nächste logische Schritt? Ja, Politik machen. Und das wünsche ich mir.
Ja, rein in irgendwelche Initiativen, Parteien, Verbände, ja, genau. Was weiß ich.
Genau, auf jeden Fall drüber reden. Das reicht mir auch schon, wenn man mit seinem konservativen Onkel sich streitet, diskutiert, das nicht mehr ausweicht, weil man merkt, man sagt ja immer, ja, da müsste man ja mal was machen. Ja, nee, das sind halt wir, die was machen müssen.
Also nicht nur Tante Waltraud, sondern auch Onkel Herbert.
Genau. Und da sollte man sich ganz oft nochmal dran erinnern, finde ich. Das macht man manchmal nicht.
Wir sind fast am Ende unserer Zeit und haben so viele Riesenthemen behandelt. Und manchmal ist es ja so, dass man ein bisschen mit schlechter Laune da rausgehen könnte bei all diesen schwierigen Themen. Ich würde dich gerne noch fragen am Ende unseres Gesprächs. Ich habe dich kennengelernt als jemand, der so sprudelt voller Ideen und ständig neue Projekte im Ärmel hat. Wenn du jetzt irgendein Projekt, also wenn du Kapazitäten hättest, um noch weitere Projekte zu stemmen für quasi eine bessere, inklusivere, gerechtere Welt, was für ein Projekt würdest du an den Start bringen?
Also ich habe gerade viele neue Projekte, die bald rauskommen, die auch alle toll sind.
Logisch, ja.
Also vielleicht, ist, genau, heute ist der 1.3., heute ist mein zweites Kinderbuch erschienen. Wie geht eigentlich Klimaschutz? Toni aus der Orangenkiste. Wenn ich die Kapazitäten hätte, würde ich gerne mit diesem Buch noch viel mehr an Schulen gehen und daraus vorlesen und mit Kindern darüber sprechen. Der erste Band hieß Was bedeutet eigentlich Demokratie? Und das kam sehr passend natürlich, also es kam im September raus und jetzt gerade in den letzten 2 Monaten sind wir wirklich, also meine Co-Autorin Tina Rute und ich, überschwemmt worden von Anfragen von Schulen und ich würde wirklich den ganzen Tag nichts lieber machen, als mit Kindern über dieses Thema reden, weil also ich habe eine Lesung noch sehr stark in Erinnerung, da war ich an einer Schule und habe die Kinder, die waren so 7, 8 waren die, 1., 2. Klasse. Und die gefragt, ob die denn Demokratie schon mal erlebt haben. Und hat ein Kind zu mir gesagt, ja, es gibt ja diese Leute, die kleben sich immer auf die Straße. Ist das auch Demokratie? Und ja, mein Nachbar, der ist Bauer, der ist ganz wütend, der fährt mit seinem Traktor gerade immer überall hin. Und da merkt man einfach so stark, wie Kinder das alles mitbekommen, über was wir gerade sprechen. Und das würde ich gerne noch viel mehr machen, mit Kindern darüber reden.
Ja. Also die kriegen das alles mit, ne? Sind Teil unserer Gesellschaft und echt nicht blöd.
Ja, total.
Sind es Demokraten?
Die Kinder? Ja, total. Also Gerechtigkeit, man merkt bei Kindern immer, also dieses Gerechtigkeitsempfinden ist unfassbar ausgeprägt. Man muss noch nicht mehr über das Thema sprechen. Ich finde, man merkt das, ich habe sehr viele Patenkinder, ich merke das immer. Das ist unfair. Warum ist das so? Das kann doch nicht sein. Also das ist so spannend und so schön zu beobachten, dass diese Kinder alle so ein Empfinden für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit haben und es nicht nachvollziehen können und ganz oft erst durch Sozialisation, ja, andere Ansichten, was in der Jugend passiert, sich das, glaube ich, erst ändert, aber so kleine Kinder, also dieses Gerechtigkeitsempfinden, ich habe das Gefühl, dass das super stark ausgeprägt ist.
Das geht mir ganz genauso, ne? Die heftigsten Debatten mit meinen Kindern sind die Frage, was gerecht und was ungerecht ist.
Ne? Genau.
Das ist ja gut, weil es einen selber auch manchmal herausfordert, ne, auf die Dinge nochmal zu schauen.
Wenn man diese Warum ist das so Frage gestellt bekommt oder wofür ist das denn jetzt gut? Ja, meine Eltern haben früher immer gesagt, ja, weil das eben so ist. Aber es ist halt schön, wenn man eine Antwort darauf geben kann, dass Kinder denken, ah, okay, oder auch verstehen, warum nicht. Mein Freund hat mir mal die schöne Geschichte erzählt von seinen Eltern, als es um Fleischessen geht, ist es nämlich auch sehr bemerkenswert. Also Kinder, ich erlebe immer mehr Kinder, die sagen, ich kann das nicht essen, das ist ja ein Tier. Also die so ein bisschen auch in Hintersachen blicken. Ihm ist als Kind erzählt worden, dass das Fleisch auf den Bäumen wächst. Das fand ich auch sehr schön. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich denke, die Kinder hinterfragen diese Sachen alle. Und das ist super schön, wenn man ihnen Antworten darauf geben kann und sie weiter darüber nachdenken. Und darum finde ich es auch toll, dass Kinder mit auf Demonstrationen kommen. Also mit dem schönen Ohrschutz. Ich sehe immer die Kinder mit dem Ohrschutz auf den Demonstrationen. Das finde ich super, aber wenn die Plakate gebastelt haben, verstehen, um was es geht, sie kriegen es eh mit. Und mein Patenkind ist 8, mein Ältestes, also ich hab 4 Patenkinder und er ist 8 und wir sind mit ihm, der hat natürlich alles mitgemacht, von Corona, Ukraine, Anti-Nazi-Demos, wir sind auf alles irgendwie, ist er mitgekommen. Als kleiner Junge bin ich irgendwann mal, habe ich ihn besucht, bin hingekommen, hat er mich angeguckt und hat gesagt, gehen wir heute schon wieder auf eine Demo? Das war sehr schön. Ich gemerkt habe, ja, okay, du bist sehr krass sozialisiert, weil wir immer zusammen auf Demos gehen. Aber das war ein lustiger Moment.
Ja, und also Hut ab, ja, und liebe Grüße an all deine 4 Patenkinder. Ja. Aber es zeigt ja, also dieses Reden über Kinder, das zeigt ja etwas, was, um vielleicht noch eine letzte Brücke zu schlagen zu dieser SPD, über die wir vorhin sprachen, was ganz tief in dieser sozialdemokratischen Programmatik drin ist, dass wenn man darüber nachdenkt und darüber spricht, was für alle gut ist, dann kommt man zu Lösungen einer fairen, einer gleichberechtigten Gesellschaft, weil es eben nicht zu rechtfertigen ist.
Genau, ja.
Dass es anders ist.
Total, ja. Und darum sind so Vorschläge wie Kinder bei Entscheidungen zu beteiligen, finde ich sehr, sehr wertvoll, mehr über Kinderrechte zu sprechen. All das, Kindern eine bessere Zukunft zu versprechen durch eine Kindergrundsicherung, all diese Sachen sind so extrem elementar wichtig gerade. Die würde ich gerne mehr sehen in der Politik.
Sehr gut. Also es gibt noch was zu tun.
Ja.
Aber Es gibt auch gute Argumente, weiterzumachen. Ne? Wir enden quasi auf einer optimistischen Note. Ich bin super dankbar für das Gespräch, für all die Ideen, all die Inspirationen, all die Haltung, die du gezeigt hast, Sally. Vielen Dank für den super Austausch.
Danke dir.